Also die erste Frage. Ich bitte um eine kurze Aussage zu der Frage, Pastorengemeinde, ja oder nein? Nein. Das Wort Pastor ist heute ein Fremdwort, was die Schrift betrifft. Ich habe nichts gegen Hirten, gute Hirten. Und ein Pastor kann ein guter Hirte sein. Aber die Einrichtung, Pastorengemeinde als solche, nun, sie könnte gesund sein, je nachdem, wenn es nur einen in der Leitung hat und der ist ein rechter Hirte Jesu Christi und man nennt ihn Pastor, nun, da hätte ich nichts dagegen. Man könnte diese Gemeinde dann eine Pastorengemeinde nennen. Aber eine Gemeinde mit einem Pastor nebst einem Vorstand ist nicht biblisch. Denn der Vorstand bzw. die Ältesten sind die Leitung. Manchmal besteht der Vorstand aus Diakonen und Ältesten. Manchmal sind es einfach Vorstände, das heißt Menschen, die in der Welt sich bewährt haben als Initiatoren. Und man hat sie hineingewählt, ohne zu fragen nach den biblischen Kriterien. Und dann hat es über diesen noch einen Pastor. In einigen Gemeinden ist der Pastor nicht der Leiter der Gemeinde, er ist der Prediger. Und es hat einen im Vorstand, der Gemeindeleiter ist. Das ist auch nicht eine biblische Einrichtung. Es hängt davon ab, was man unter Pastorengemeinde, welche Auffassung man da hat. Die biblische Gemeinde hat nur eine Art von Leitung, die verschiedene Bezeichnungen kennt. Und nebst dieser hat es keine andere Leitung. Man unterscheidet nicht, und das haben Exegeten schon lange erkannt, man unterscheidet nicht zwischen Pastor, wenn man darunter den Hirten meint, und anderen in der Leitung. Es ist nicht verkehrt, dass einer in der Leitung, wenn die Leitung mehrzählig ist, dass einer in der Leitung den Vorsitz hat. Und wenn das dann der Pastor ist, aber er arbeitet zusammen mit den anderen als Ebenbürtigen, das kann man schon annehmen. Also es würde davon abhängen, welche Strukturen hier vorhanden wären. Zweite Frage, sind wir nach Apostelgeschichte 2:42 dazu angehalten, das Mahl des Herrn jeden Sonntag zu halten? Nein, da liegt ein, man nennt es ein Missverständnis, vielleicht ist es nicht ein Verständnis. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Man ist der Sache, glaube ich, nicht zur Genüge nachgegangen. Man sollte immer wieder fragen, wie sehr auch man überzeugt ist, dass man biblisch ist, beziehungsweise neutestamentlich. Es sollte nie aufgehört werden zu fragen, wie steht es denn eigentlich? Immer wieder prüfen. Das kann man nie zu viel machen. Ich muss das tun und jeder von uns sollte das tun. An dieser Stelle gibt es sehr viele Gemeinden, die der festen Überzeugung sind, dass aufgrund der Apostelgeschichte 2:42 und Kapitel 20 man das tun sollte. Weil vielleicht ist es nur Tradition, denn die anglikanische Kirche, auch die katholische, die großen Kirchen, haben das Mahl jeden Sonntag gefeiert und tun das wohl immer noch. Vielleicht kommt es von daher. Darby kam aus der Kirche, aus der anglikanischen Kirche. Ich weiß nicht, ob er besonders darüber gearbeitet hat. Es gibt Spezialisten über gewisse Themen, die haben diese Themen eigentlich etwas selbstverständlich übernommen. So zum Beispiel Oswald Alice, glaube ich, hieß er. Ein sehr starker Vertreter des Amillennialismus. Aber wollte man ihn fragen, ob er je der Sache wirklich nachgegangen sei, dann müsste er sagen, nein, er hatte seine Hausaufgaben nicht gemacht. Er hat es einfach für selbstverständlich genommen. Er ist möglicherweise in diesen Kreisen aufgewachsen und wurde zu einem starken Vertreter. Wir übernehmen vieles, das wir nicht zu Genüge in Frage stellen. Und ich vermute, dass es zum Teil wenigstens bei denen, die es heute machen und beziehungsweise neu dazu gekommen sind. Es sind viele Gemeinden, die kommen neu dazu. In einer Gemeinde, die sehr häufig das Mahl des Herrn hatte, vielleicht nicht jeden Sonntag, aber alle zwei Sonntage vielleicht, wollten sie es machen. Ich fragte, wie kommen sie dazu? Oder wie kommt ihr dazu? Konnten mir nicht eine richtige Antwort geben. Ich weiß nicht, woher sie das hatten. Aber einige, glaube ich, ich denke, kommen von 1. Korinther 10. Und wo vom Brotbrechen die Rede ist. Und ganz offensichtlich vom Mahl des Herrn. Und nun wird geschlossen, Mahl des Herrn ist Brotbrechen. Folglich, wo von Brotbrechen die Rede ist, ist vom Mahl des Herrn die Rede. Nur ist diese Schlussfolgerung nicht gerade die richtige. Ein ganz einfaches Beispiel. Ein Pferd hat vier Beine. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass alles, das vier Beine hat, ein Pferd ist. Das Mahl des Herrn ist wirklich ein Brotbrechen. Aber damit ist noch nicht gesagt, dass alles Brotbrechen Mahl des Herrn wäre. Der Ausdruck begegnet uns zuerst im Alten Testament. Dort kommt er wohl einige Male vor. Und dort wird er gebraucht, ganz schlicht, als einen Ausdruck für Mahlzeit einnehmen. Man bricht das Brot, das israelitische Brot ist hart und es wird richtig gebrochen. Unser Brot kann auch gebrochen werden, aber man hört nichts, es ist einfach ein weiches Brot, man bricht es zwar, aber es ist nicht in diesem Zeichen wie das israelitische Brot. Und der Ranghöchste im Kreis der Mahlzeit ist der, der das Brot bricht. Wie Jesus das auch getan hat, er war der Ranghöchste, als er die 5000 und mehr speiste. Und er hat dafür gedankt und er hat gebrochen. Und wenn der Ranghöchste gebrochen hat, dann war das Zeichen gegeben, dass man anfangen durfte zu essen. Das war Höflichkeitsform. Also dieser Ausdruck begegnet uns einige Male im Alten Testament. Er begegnet uns auch im Neuen Testament, einfach als Mahl. In Lukas 24, wo die Emmaus-Jünger Jesus begegnen und mit ihm essen, wird das Brot gebrochen. Das war aber keine Mahlfeier. Gewisse katholische Exegeten würden es wohl gerne so haben, aber davon kann man noch nicht sprechen. Wenn jetzt in der Apostelgeschichte von einem Brotbrechen die Rede ist, dann setzt sich die Lebensweise, die die Jünger mit Jesus gekannt haben, fort. Darauf wird aufmerksam gemacht in der Exegese. Die Jünger haben ja keine andere Art kennengelernt, mit dem Messias zu leben. Sie waren eine kleine Kommunität zu 13, 12 Männer, einen Meister. Und sie haben zusammen gegessen, sie gingen durch die Gegend zusammen, lebten zusammen, traten auf zusammen und so weiter. Sie waren eine einheitliche Gruppe. Als er nun von ihnen schied, lebten sie einfach weiter zusammen. Einige gesellten sich dazu. Als der Heilige Geist kam, waren sie immer noch zusammen. Plötzlich kommen Tausende hinzu. Ja, was sollen sie machen? Sie führen ihre Kommunität einfach weiter. Und essen zusammen, brechen das Brot zusammen in den Häusern. Wir haben also keinen Grund, legitimen Grund, in der Apostelgeschichte 2 von einem Mahl des Herrn zu reden. Es gibt keinen Grund in der Schrift, davon zu reden. Es ist kein Text, der uns das nahelegt, dass dort vom Mahl des Herrn die Rede war. Und wenn dann später in der Apostelgeschichte 20 ebenfalls, genau in diesem Sinne, vom Mahl des Herrn die Rede ist, ist kein Text in der ganzen Gegend von der Apostelgeschichte 20, Vers 7, der uns dazu Anlass geben wollte oder sollte, vom Mahl des Herrn, an das Mahl des Herrn zu denken. Wenn wir die Schrift lesen oder überhaupt Lehren aufstellen, müssen wir sehr vorsichtig sein, dass wir wirklich Grund haben, nicht nur Annahmen. Zu schnell sagt man, ja, aber ich sehe das so. Darf ich noch einmal fragen, was sehen Sie eigentlich? Ja? Was haben Sie gesehen? Und wenn Sie mich überzeugen wollten von diesem als Lehre, was würden Sie sagen? Ja, es steht geschrieben. Und ich würde immer wieder fragen, wo steht es geschrieben? Denn ich finde nichts, wo es geschrieben steht. Behauptungen genügen nicht. Das kann man schon schnell machen. Behauptungen genügen nicht. Das ist Menschenlehre. Das tun wir als Menschen. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben. Und Gott hat das letzte Wort. Und bis er gesprochen hat, schweige ich. Ich habe kein Recht, eine Lehre aufzustellen, wo Gott nicht gesprochen hat. Da muss ich still sein. Aus Ehrfurcht vor ihm. Wenn nun Christen das Mahl jeden Sonntag feiern wollen, dürfen sie das tun. Es dürfte ihnen wohl Freiheit gewährt sein, das zu tun. Aber das tun sie, weil sie selbst das gern tun möchten, nicht weil es geschrieben stünde. Wenn sie meinen, es steht geschrieben, dann sind sie im Irrtum, aber sie dürfen es dennoch machen. Das ist ihre Sache. Aber dann sollten sie es wirklich auch so tun, wie es in der Bibel steht. Und ich befürchte, dass manch ein Kreis, der es jeden Sonntag feiert, etwas zu lässig ist in der Feier des Mahls. Darf ich das auch einmal sagen? Ich kenne sehr viele Kreise. Die einen tun es so, die anderen machen es so. Ich habe Vorlesungen gehalten an einer Hochschule über diese Themen, war also verpflichtet, diesen Dingen nachzugehen. Ich durfte ja den Studenten nichts erzählen, das nicht in der Bibel stand. Wenn ich das tat, dann gab es schon hier und da einen Studenten, der fragte, Herr Professor, wo steht das geschrieben? Ja? Ich höre es immer noch. Ja. Das war eine gute Schule für mich. Denn manchmal habe ich auch abgeschrieben von einem anderen, weil ich so unter Druck stand. Das war dann eine sehr heilsame Kontrolle. Wo steht das geschrieben? Nun, wenn ich dann wirklich prüfte, stellte ich fest, dass der, von dem ich abgeschrieben hatte, möglicherweise auch nicht seine Hausaufgaben gemacht hatte. Gut, dann muss ich anfangen. Also sind wir immer wieder verpflichtet, neu zu fragen, wie steht es denn eigentlich geschrieben? Ich hatte einen Studenten, der schrieb eine Arbeit über die Frage, wie oft sollte das Mahl des Herrn gefeiert werden? Oder wie oft hat die Urgemeinde es gefeiert? Er kam zu dem Schluss, einmal im Jahr. Und hatte das Passa wahrscheinlich als Vorbild. Er hat wohl später seine Meinung geändert. Aber das gibt es auch einmal im Jahr. Einige machen es zweimal im Jahr. Ich finde das etwas zu rar, aber darf man so machen, wie man es gern tun möchte. Es sollte ein Konsens da sein, Einwilligkeit, das ist klar. Aber man sollte auch bedenken, es ist ein Gedächtnismahl, eine Gedächtnishilfe. Und wir sollten auch nicht den Eindruck wecken, dass unser Gedächtnis etwas schlecht ist. Aber immer wieder an den Tod zu denken, ist gut, ist sehr gut. Und wir denken vielleicht nicht oft genug an den Tod des Herrn in dieser Weise, je nachdem. Normalerweise, glaube ich, wird das Mahl des Herrn in den Kreisen der Gläubigen verhältnismäßig frequent gefeiert, sehr oft einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten, andere vielleicht einmal in 2 Wochen, sehr viele einmal in der Woche, jeden Sonntag. So, eine weitere Frage. Qualifikationen der Ältesten. Titus 1, Vers 6. Jemand, der gläubige Kinder habe, müssen alle gläubig sein oder 2 von 4 vielleicht. Gläubige ist Mehrzahl, also mindestens 2. Ja, das ist eine bekannte Argumentation. Auch, dass er eine Frau haben müsste. Da möchte ich einen Vers mit uns lesen. Epheser 5, Vers 33. Jetzt wollen wir einmal annehmen, dass wir die Gemeinde zu Ephesus sind. Und der Brief von Paulus ist angekommen. Und ich habe angefangen, den Brief uns vorzulesen. Er ist in der vergangenen Woche getroffen. Und jetzt ist der Sonntag da und wir lesen diesen Brief. Und ich bin bis zu Kapitel 5 gekommen. Ihr seid die Versammlung. Und man hört jetzt Vers 33. Dennoch, auch jeder einzelne von euch liebe seine Frau in der Weise, wie er sich selbst liebt. Wer ist gemeint? Eine schwere Frage, ja? Steht es so geschrieben? Es heißt, jeder einzelne von euch, auch die Unverheirateten, ich stelle Fragen. Ich habe nichts, ich lehre noch nichts, ich stelle nur Fragen. Ja, es werden Hände gehoben, bitte. Wie bitte? Seine Frau, wo? Ah ja, gut, sehr gut. Jeder einzelne von euch liebe seine Frau. Auch der Unverheiratete? Auch die Kinder? Dies ist eine gute Übung. Dies ist ein gutes Beispiel davon, mit welchen Schwierigkeiten wir manchmal sprachlichen Schwierigkeiten, wir manchmal konfrontiert werden, wenn wir die Bibel lesen. Ich habe entdecken müssen, dass es sehr viele Stellen in der Schrift gibt, die in meinem deutschen Ohr, und Deutsch ist meine Muttersprache, die in meinem deutschen Ohr anders klingen, als sie offensichtlich gemeint waren, als sie geschrieben wurden. Bedenken wir, dass wir geografisch tausende von Kilometern weit weg sind von der Szene dieser Ereignisse. dass wir Jahrhunderte bis zu Jahrtausenden entfernt sind von diesen Ereignissen, dass wir sprachlich weit entfernt sind von diesen Ereignissen. Also auf mehrerlei Wege sind wir weit entfernt von diesen Ereignissen. Wir übersetzen zwar die Sprache der Schrift in unsere Sprache, so gut wir es können, sollten wir wenigstens tun, aber auch wenn wir das getan haben, muss noch eine zweite Übersetzung folgen. Für die muss plädiert werden. Noch eine dritte und vierte, aber die brauche ich jetzt nicht zu nennen. Aber jetzt werden Sie neugierig wahrscheinlich. Die erste ist, dass wir in unsere Sprache übersetzen. Aber das genügt nicht. Es ist nicht die Aufgabe eines Übersetzers, alles so klar auf den Tisch zu legen, dass der Leser sofort alles versteht. Der Übersetzer hat nicht die Aufgabe, dem Leser sämtliche Arbeit abzunehmen und sie für ihn zu tun. Er ist nicht der Exeget. Er ist Übersetzer. Jetzt muss ein zweiter Übersetzer kommen, und das ist der Hirte bzw. Lehrer in der Gemeinde. Und er, wer immer von uns das tut, das muss nicht gerade der Hirte sein, aber wer immer jetzt auslegt oder darüber spricht. Übrigens, das Wort Auslegung ist im Griechischen dasselbe Wort wie für übersetzen. Auszulegen ist nichts anderes als zu übersetzen. Und wenn ich nicht das übersetzt habe, was geschrieben steht, habe ich nicht ausgelegt. Ich darf das Beispiel vom Sehen und vom Verstehen, das ich in diesen Tagen gebrauchte, hier verlängern mit dem Wort auslegen. Es gibt nicht zwei Auslegungen von einem Text. Es gibt nur eine, weil es nur einen Text gibt. Und der muss so übersetzt werden, wie er da steht. Manchmal können wir nicht übersetzen. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen. Wir können zwar oft nicht einmal alles in Deutsch übersetzen. Wir wissen nicht immer, was geschrieben stand. Der hebräische Text ist manchmal für unsere Begriffe wenigstens verstümmelt. Und dann wissen wir nicht, was wir schreiben sollen. Und manchmal müssen wir wählen, aber vielleicht haben wir das Falsche gewählt, weil das griechische Wort zweierlei bedeutet. Und wir wissen nicht, welches wir wählen sollen. Es ist schwer. Und wir sollten für Übersetzer beten. Aber jetzt zurück. Nachdem in die Sprache, unsere Sprache, übersetzt worden ist, gilt es noch, in unser Verständnis zu übersetzen. Uns zu helfen, den Text mit diesen Worten zu verstehen. Und da müssen wir wissen, dass es manch einen Text gibt, erstens, der anders in unserem Ohr klingt, als er gemeint war. Und das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Und das ist nicht Irrlehre. Das ist nicht Schriftverdrehung. Das ist Ehrfurcht vor der Heiligen Schrift. Die Schrift selbst teilt mir mit, wie ein Teil davon aufzufassen ist. Und deshalb gehorche ich der Schrift und beuge mich. Ich habe angefangen, eine Liste zu machen. Sie ist eine lange Liste geworden. Es ist ganz klar, dass manche Texte anders aufzufassen sind, als wir sie zunächst mit dem Deutsch, das dort steht, auffassen. Und es ist schwer, es in ein anderes Deutsch zu formulieren. Man ist schon angewiesen auf diese Übersetzungsform, um das zu übersetzen. Nur müssen wir den Zusammenhang mitlesen. Und dann bei der Auslegung, das heißt bei der längeren Übersetzung, alles das berücksichtigen. Wir merken auch, dass bei sehr vielen Texten eine stille Voraussetzung mitschwingt. Und das ist ganz offensichtlich vom Zusammenhang. Das heißt, es ist nicht alles gesagt, das zu diesem Text gehört. Etwas schwingt da mit. Etwas wird vorausgesetzt vom Leser. Das merkt man. Dies ist ein Beispiel dafür. Ich habe diesen Text gewählt, weil es hier allzu offensichtlich ist. Das wurde klar in den Reaktionen, ja? Da sagt zum Beispiel einer seine Frau. Aber trotz dessen steht es geschrieben, jeder Einzelne. Und das Problem bleibt. Aber das ist schon die Antwort. Das heißt ein Hinweis darauf, dass Paulus nur einen Teil von jedem Einzelnen von euch meint. Das heißt, er hat zwei Kreise jedem Einzelnen von euch. Und dieses Mal, bei diesem Vers, denkt er nicht an den äußeren Kreis, an alle in Ephesus, beziehungsweise alle Leser dieses Briefes, die als Empfänger gedacht waren, sondern an einen inneren Kreis. Das steht nicht hier so geschrieben, aber wir kriegen das aus dem Zusammenhang. Er denkt an einen inneren Kreis, an verheiratete Leute. An die hat er diesen ganzen Abschnitt gerichtet. Frauen, Männer, die zusammen verheiratet waren. Und die verhalten sich so miteinander. Und jetzt am Schluss dieses Textes an Eheleute kommt dieses Wort. Jeder einzelne von euch, wer ist euch? Die Personen, die ab Vers 22 angesprochen sind. Die sind euch. Nicht die, die in Kapitel 1, Vers 1 erwähnt waren. Paulus, Apostel Jesu Christi, den Heiligen, die in Ephesus sind und treuen in Christus Jesus. Übrigens, dort haben wir das Wort treu. Ja, ich komme gleich dazu. Also, wir müssen damit rechnen, dass es Voraussetzungen gibt, die wir in Betracht ziehen müssen. Und dieses gilt jetzt auch in Titus Kapitel 1. Titus Kapitel 1, das ist, auf diesen Text bezieht sich die Frage. Wir haben keinen Text, in welchem Paulus die Ehe als Voraussetzung für die Ältestenschaft nennt, ausdrücklich. Er nennt Frauen gleichsam im Vorübergehen, wenn er von Ältesten spricht, denn auch Paulus, der kein Feind weder der Ehe noch der Frauen ist, nimmt an, dass die meisten Leute heiraten, was es wirklich eine Ausnahme ist, wenn jemand nicht heiratet. Das ist im Alten Testament schon so und ganz gewiss im Neuen Testament, dass nicht jeder heiratet, aber die meisten schon, die allermeisten. Und er lehrt auch, dass man heiraten sollte. Das tut er in 1. Timotheus 5. Also, wenn er von Frauen spricht, dann denkt er an Männer, die ins Heiratsalter gekommen sind. Und wer Ältester wird, wird wahrscheinlich in diesem Alter sein. Übrigens wurde manchmal auch ziemlich jung geheiratet. Das heißt, man könnte schon verheiratet sein, also für die Ehe reif genug gewesen sein, aber noch nicht reif genug für die Ältestenschaft. Und das bringt es mit sich, dass die Leute, die für die Ältestenschaft in Frage kamen, höchstwahrscheinlich sowieso verheiratet waren. Und deshalb kann er so schreiben, als wenn sie verheiratet wären. Aber damit hat er nicht gesagt, explizit, ein Ältester muss verheiratet sein. Und er hat auch nicht gesagt, wenn sie verheiratet sind, müssen sie unbedingt mehr als ein Kind bereits haben. Und diese Kinder müssen mindestens so alt sein, dass sie sich bekehrt haben könnten. Und die müssten sich auch bekehrt haben. Alles das liegt nicht in diesem Text. Wir müssen hier mit einer stillen Voraussetzung rechnen. Wenn er verheiratet ist, wenn er Kinder hat, wenn diese alt genug sind, um sich bekehrt zu haben, wenn sie bekehrt sind oder wenn nicht, was dann? Was hat Paulus eigentlich gesagt? Er hat das Wort Pistos gebraucht in der Mehrzahl Pista in dieser Verbindung. Tekna Pista, das heißt Kinder, Gläubige oder Treue. Dieses Wort wird in sehr vielen Fällen, und ich habe es nicht gerade gezählt, aber es dürfte die Mehrzahl sein, es könnte eventuell die Mehrzahl sein. Es, auf jeden Fall in sehr vielen Fällen ist die richtige Übersetzung das Wort treu. Auch ganz besonders in diesen missionarischen Briefen an Timotheus und Titus, denn sie sind missionarische Briefe. Und da gibt Paulus hier eine Regel. Und ich denke, dass Paulus gesagt hat, dass sie treu sein müssten. Ich kann mir gut vorstellen, dass Paulus nicht notwendigerweise erwartet, dass sie unbedingt bekehrt sein müssten, obwohl die Schrift von uns erwartet, dass wir die Kinder so erziehen, dass sie sich höchstwahrscheinlich bekehren. Wir haben es nicht in der Hand, aber wir haben sehr viel in der Hand, mehr als wir manchmal denken. Und der Herr will unsere Kinder retten, aber ob Paulus von einem Ältesten erwartet hat, dass er unbedingt eine solche starke Persönlichkeit sein sollte, beziehungsweise dass er von Eltern überhaupt erwartet, dass die Kinder sich bekehren müssten, das ist schwer von seiner Theologie her anzunehmen. Das reimt sich irgendwie nicht ganz. Bei Paulus, der doch der Wirkung Gottes einen großen Spielraum einräumt. Aber treu wäre zu erwarten. Eltern können ihre Kinder so erziehen, dass sie ihnen treu sind, dass sie ihren Ansichten treu sind, dass sie den Ansichten der Gemeinde treu sind, dass sie der Welt nach außen hin dass sie vor der Welt nicht kleine Schatten werfen auf den Herrn Jesus. Das kann man erwarten. Und wenn ein Hausvater das nicht hat tun können, dann kommt er eben nicht in Frage als Ältester. Das gehört dazu. Aber das wäre meine Antwort auf diese Frage. Sie ist eine umstrittene, aber ich habe begonnen, mich zu wehren, etwas gegen die unbedingte Annahme, sie müssten bekehrt sein. Aber treu auf jeden Fall. Keinen Schatten sollten sie werfen auf das Evangelium. Übrigens, ich wollte noch etwas anderes, das hätte ich am Anfang tun sollen, erwähnen. Vielleicht hat der eine oder andere höchstwahrscheinlich schon eine Liste auf dem Büchertisch bei meiner Frau, eine Liste gesehen, für unser Blatt unterwegs notiert, das Thomas Jettel eigentlich herausgibt, aber ich bin verantwortlich für den Inhalt. Und das erscheint, wenn möglich, normalerweise. Wir verpflichten uns nicht, aber mehr oder weniger einmal in 2 Monaten und ist gedacht als eine Handreichung für jeden, der das Wort ergreift in den Gemeinden oder dem Herrn in irgendeiner besonderen Weise versucht zu dienen. Und das Material, das wir hier zur Verfügung stellen, gebrauchen könnte. Es ist nicht für jeden notwendigerweise gedacht, aber wenn man meint, man könnte solche Handreichungen gebrauchen, darf man seinen Namen eintragen in die Liste, seinen normalen Namen. Und dann sollte er aber kennzeichnen, in welcher Form er diese Handreichung bekommen möchte. Will er sie in elektronischer Form erhalten, dann gebe man die E-Post-Anschrift. Und wenn in Papierform, dann die Postanschrift, die übliche Postanschrift. Es sind in diesem Blatt manchmal, nun meistens, Auslegungen in der Fortsetzung, Gliederungen vielleicht, dann Anregungen verschiedener Art, Motivationen. Wir versuchen meistens auch kurze, prägnante Sätze zu bringen, in denen motivierende Gedanken vorkommen oder auch Beispiele. Es ist nicht ein Unterhaltungsblatt. Und wir machen keine Reklame, obwohl wir hier und da ein Buch oder einige Bücher vielleicht empfehlen werden. War da eine Hand oben? Ah, danke. Und dann noch etwas. Das Gemeindeseminar in Ephretikon, davon war heute die Rede. Wir haben Thomas angerufen und er hat uns eine Wegbeschreibung gegeben und auch etliche und auch Daten bzw. Auskünfte über das Seminar, die Uhrzeiten und so weiter. Dieses Blatt kann man sich abholen am Büchertisch Und die Telefonnummer ist auch da, wenn man sich anmelden möchte für die Mahlzeiten am Samstag und am Sonntag. Aber ansonsten ist es eine öffentliche Veranstaltung. Nun kommen wir noch einmal zu unserem Thema und vielleicht kann ich es etwas kurz fassen und zum Abschluss bringen. Wir waren dabei zu besprechen, wie können wir als Christen in den Gemeinden der Leitung helfen und sie entlasten. In welcher Form kann man ihr Arbeit abnehmen? Darüber hatte ich schon einiges gesagt. Ich möchte noch kurz noch einmal einiges sagen zu der Frage, wie können wir mithelfen in der Bestimmung oder Einsetzung von neuen Ältesten. Allerdings haben wir manchmal Kreise, die keinen Ältesten haben, und sie stellen sich die Frage, sollten wir einen Ältesten haben oder sollten wir nicht? In den meisten Fällen scheinen viele Kreise heute zu der Überzeugung zu kommen, sie müssten einen haben. Und ich denke, ich hatte das schon besprochen, dass es nicht notwendig ist. Es hängt davon ab, ob der Heilige Geist einen hat werden lassen. Es scheint, als ob einige Schwierigkeit damit haben. Das ist eigentlich sehr, sehr einfach. Ich habe schon die Voraussetzungen genannt und so unklar sind sie eigentlich nicht. Zum Beispiel kann man bald erfahren, ob jemand wiedergeboren ist. Zweitens braucht es nicht lange, manchmal schon etwas lange, aber in dem Fall, denke ich, würde nicht als Ältester in Frage kommen. Aber es ist nicht schwer, jemanden, der als Ältester in Frage kommt, festzustellen, ob er Mann oder Frau ist. Also, er sollte schon männlichen Geschlechts sein. Aber dann kommen die relativen Voraussetzungen. Hat er Zeit? Da muss man ihn schon besser kennen. Oder hat er Charakterreife? Da muss man ihn auch schon etwas besser kennen. Und hat er Begabung? Nun, dann wird er wohl früher oder später seinen Mund einmal aufgemacht haben. Und er muss Gelegenheit bekommen haben, das zu tun. Wenn man eine Gemeinde hat, in der nur einer spricht, dann wird man sich sehr schwer tun, zu wissen, wer käme noch in Frage. Das geht fast nicht. Es müssten also schon gewisse Voraussetzungen geschaffen werden, wenn man auf biblischer Weise zu Ältesten kommen will. In Missionssituationen kann das verhältnismäßig einfach sein. Nicht immer, aber ich meine jetzt organisatorisch oder grundsätzlich. Paulus oder Lukas zeigt uns, wie das zugegangen ist bei Paulus und Barnabas. Die haben schon sehr bald, nachdem ein Kreis von Christen sich zusammengetan hatte, an irgendeinem Ort, Menschen hatten sich bekehrt, bald darauf wagten sie es, einen von ihnen zu ernennen, von dem sie erwarten konnten, dass er vorangehen konnten als Beispiel und als Lehrer in dieser kleinen Gruppe. Wenn aber es sich um einen Kreis handelt, in dem man gestandene Christen hat, die schon jahrelang im Glauben stehen, dann werden die Voraussetzungen, was den Charakter betrifft und die Begabung betrifft, etwas stärker ausfallen müssen. Man kann da nicht einen jungen Christen heranziehen. Paulus sagt, er darf nicht ein Neuling sein. Das heißt, im Verhältnis zu den anderen. Ja? Also, er selbst hat Neulinge eingesetzt, wenn alle Neulinge waren. Aber im Verhältnis war er schon reif und nicht mehr der Jüngste im Glauben, in diesem Sinne. Das ist also eine relative Angelegenheit. Christen sollten, wenn sie helfen wollen, Umschau halten. Erstens sollten sie etwas wissen über die Voraussetzungen, das ist klar. Aber dann Umschau halten, wo sind solche? Wenn keiner da ist, kann ich niemanden vorschlagen. Und wenn jemand da ist, kann ich ihn vorschlagen. Entweder dem Missionar in der Gegend Oder wenn keiner ist, gibt es überhaupt eine Vertrauensperson, wenn wir keine Ältesten haben? Gibt es irgendwo in der Gegend eine Vertrauensperson, die hier mithelfen könnte? Nicht, weil das so sein muss, aber das wäre vielleicht eine Hilfe, eine praktische Hilfe. Ansonsten kann man es auch ganz selbst machen. Ein Kreis kann sich durchaus einig werden über den, der vorangehen könnte. Das zeigt sich bald. Haben Sie 10 Familien, die ganz neu in eine Gegend ziehen, und diese Kinder von diesen 10 Familien, von diesen 10 Ehepaaren, stellen sich ein auf dem Spielplatz. Im Nu, innerhalb von 10 Minuten, wage ich zu sagen, können Sie feststellen, wo die Wortführer sind, ja? Wer hier bestimmt. Das ist aber nicht nur bei Kindern so. In irgendeiner Gesellschaft, wo Leute sich begegnen, da stellen wir bald fest, ja, welche Rolle spielt er grundsätzlich in einer Gesellschaft. Ja? Und wenn eine Gemeinde jetzt schon einige Sonntage zusammengekommen ist oder einige Wochen oder Jahre, dann könnte man einander schon etwas kennen und wissen, ob man die biblischen Voraussetzungen erfüllt. Wenn nicht, dann machen wir in Liebe weiter, ohne einen Ältesten. Wenn ja, dann hat der Heilige Geist gehandelt. Wir anerkennen, was er getan hat. Nun, diese Anerkennung darf auch, aber muss nicht, darf aber in Form von Handauflegung zum Ausdruck gebracht werden. Wie gesagt, das muss nicht sein. Die Handauflegung ist nie eine Vorschrift, eine Verordnung. Sie gehört zu den Praktiken, zu den Dingen, die praktiziert wurden in der neutestamentlichen Gemeinde. Aber verordnet ist es nicht. Das sind Taufe und Mahl des Herrn, aber nicht die Handauflegung. Wir haben sie in Basel in der Gemeinde dort, die eine sehr bewegliche Gemeinde war, weil Menschen nicht lange in der Gemeinde blieben, manchmal. Es waren meistens Ausländer, eine englischsprachige Gemeinde. Und so war es eine Gemeinde, in der man fast jeden Sonntag neue Gesichter hatte, und einige fehlten wieder, weil sie nicht da waren, wieder nach Hause gefahren waren oder in ein anderes Land gezogen waren. Und wir fanden es schwer, eine solche Praxis einzuführen. Wir haben Vorschläge entgegengenommen, wir haben geprüft. Und wie fing das an? Nun, jemand hat einmal vorgeschlagen, gewisse Brüder, ob die nicht eine Leitungsfunktion annehmen würden. Ich denke nicht, dass das gerade der richtige Weg gewesen war, aber so hat es damals angefangen, bis wir dann neu anfingen, biblisch zu fragen, wie sollte es eigentlich gemacht werden. Und dann haben wir wirklich nach biblischen Kriterien gefragt. Und das war ein Wachstumsprozess. Wir haben nie die Handauflegung gepraktiziert. Aber das, glaube ich, ist eine gute Sache in einer Gemeinde, die mehr sesshaft ist, über eine längere Zeit an einem Ort vorhanden ist. So kann die Anerkennung auf diese Weise erfolgen. Ja, weil dies der letzte Abend ist zu diesem Thema, kann ich vielleicht gerade jetzt Raum geben zu fragen, wenn noch Unklarheiten sind an dieser Stelle oder ich etwas sagen kann, das weiterhelfen kann, will ich das gern tun. Aber ihr merkt oder Sie merken, dass ich dieses etwas aus dem Stegreif tue. Wenn ich meine Notizen vorbereitet habe und vorlese, dann kann ich fließend sprechen, aber ich bin nicht der beste Redner aus dem Stegreif. Aber sind da Fragen? Ich will versuchen, sie zu beantworten. Oder sind die Fragen beantwortet? Jemand sagte mir zwischendurch, weißt du auch, dass zu 99 oder waren es 98%, ich weiß nicht wie viel, aber über 90 wohl, der Gemeinden, die hier vertreten sind, ihre Ältesten wählen. Nun, das mag sein. Ja. Es ist nicht für meine Sache zu bestimmen, wie Sie das machen wollen. Es ist meine Sache zu sagen, was Gott gesagt hat. Bitte?
Ja, ich würde nochmal anfangen. Könnten Sie mal ganz konkret
die Rolle des Heiligen Geistes bei der Bestimmung von Ältesten? Zu ihm zu beten. Oh, das ist ein großes Thema. Ja, die Frage würde ich gern beantworten. Ja. Kommen Sie mit nach Bielefeld, beziehungsweise Augustdorf, vom 16. und am 16. und 17. November. Dann muss ich über habe ich über Gnadengaben und Charismatik zu sprechen. Vielleicht kommt das Thema dann dran. Aber was das Gebet betrifft, nein, die Bibel lehrt nicht, dass wir zum Heiligen Geist beten sollten oder ihn ansprechen sollten. Er wird, denke ich, einmal von Hesekiel angesprochen. Gott veranlasst ihn wohl dazu. Das dürfte aber kein Präzedenzfall sein für das Gebetsleben. Wenn von der Gemeinschaft mit Gott die Rede ist, zum Beispiel 1. Johannes 1, und es dürften noch andere Stellen sein, ich kann jetzt nicht gerade an andere denken, aber 1. Johannes 1 ist ein Beispiel. Dieses schreiben wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit dem Sohn. Der Heilige Geist ist Johannes nicht unbekannt. Er schreibt viel über ihn in seinem Evangelium und erwähnt ihn auch sehr zentral in seinem Brief, im ersten Johannesbrief. Aber hier erwähnt er ihn nicht. Das wird wohl seine Bewandtnis haben. Der Heilige Geist ist heute innewohnend in der Gemeinde. Und es dürfte wohl etwas subjektiv sein, wenn wir anfangen wollten, ihn anzubeten. Das erinnert mich sehr stark an die Janseniten in Frankreich, die stark mystisch geprägt waren. Madame de la Guyon zum Beispiel, wo angefangen wird, wenn ich mich richtig in Erinnerung habe, zu dem Gott im Innern zu beten. Das kann gefährlich werden, ja. Etwas ganz anderes ist es, wenn wir ein Loblied auf die Dreieinigkeit singen und der Name des Heiligen Geistes oder der Heilige Geist mit den anderen zwei erwähnt wird. Das ist sehr objektiv. Das ist eine Anbetung, die man noch mitmachen könnte. Aber, wobei ich nicht gerade es für Sünde halten würde, wenn jemand explizit einmal den Heiligen Geist ansprechen wollte. Aber ich würde es für ungut halten, ungesund, wenn er das zur Praxis machen würde. Ich würde mich fragen, warum? Was soll das? Da das der Schrift schon unbekannt ist. Und wir sollten nicht nur lernen zu sprechen, wo die Schrift spricht, sondern auch lernen zu schweigen, wo die Schrift schweigt. Das ist eine sehr gute alte Losung, die wir übernehmen dürfen. Welche Rolle spielt er? Entschuldigung, da ist eine Hand noch einmal. Ich habe die Frage nicht ganz akustisch. Wenn Sie mich so fragen, dann würde ich bei Null anfangen. So geht es nicht. Ja? Wir können die Frage nicht so beantworten, mit welcher Häufigkeit. Das wäre jetzt zum Teil nach dem Modell des Alten Testament gedacht. So denkt das Neue Testament nicht. Sie gibt uns Richtlinien. Sie gibt uns Vorstellungen. Grundsätze, Und sie gibt uns ein Bild. Und sie erwartet von uns, dass wir reif werden und uns daran halten. Und jeder Christ, der in dem der Heilige Geist wohnt, wird wohl bald merken, was sich geziemt und was sich nicht geziemt. Es gibt viele Lieder, die den Heiligen Geist direkt ansprechen, die würde ich vermeiden, grundsätzlich. Aber es sind alte Lieder, die nicht beeinflusst sind aus der modernen pneumatischen Bewegung, wobei nicht alles, das aus dieser Bewegung kommt, verkehrt ist, aber sie hat schon sehr viel Verwirrung hineingebracht in das Denken der Gemeinde. Und ich sage das deshalb, viele alte Lieder, die noch nicht beeinflusst waren davon, kamen noch einfach von der Schrift her, obwohl es auch da schon Verirrungen gab. Und manch einen alten Choral bzw. einen Vers dieses Chorals singe ich nicht mit. Auch aus anderen Gründen, wenn andere Irrlehren vorkommen. Aber dort findet man die Anbetung des Geistes kaum. Wenn, dann wohl höchstens in dieser Form, wo die Dreieinigkeit als hochgehalten wird, als anbetungswürdig. Waren noch andere Fragen? Der erste Fragesteller ist, glaube ich, noch nicht ganz befriedigt, aber das Thema ist ja groß. Es müssen dann schon konkrete Fragen kommen, um zu wissen, in welche Richtung ich sprechen sollte. Vielleicht noch einige Gedanken, um unser Thema zum Abschluss zu bringen. Älteste können irren und viele Älteste tun es, leider. Sie bringen Scham und Schande auf den Herrn Jesus. Es kommt vor, dass sie in Sünde fallen, dass sie in finanzielle Schwierigkeiten verwickelt werden. Ich sagte heute, wir sollten sie nicht unnötigerweise in Versuchung bringen. Aber wenn sie fallen, ist es ihre Sünde. Paulus spricht von der Möglichkeit, dass ein Ältester unter Anklage geraten kann. Aber er mahnt dazu Vorsicht in 1. Timotheus 5. Und er sagt zu Timotheus, der als Missionar hier die Aufsicht hat für das Vorgehen der Ältesten, er sagt ihm, pass auf, dass du nicht zu schnell hier eine Anklage in Betracht ziehst. Sorge dafür, dass sie gut belegt ist mit zwei oder drei Zeugen. Und dann auch soll er noch Vorsicht üben. Also, wenn jemand wirklich Vertrauen gewonnen hat, dann braucht es schon ein gegengesetztes Misstrauen, um gegen ihn anzugehen, beziehungsweise ihn zu veranlassen, seinen Dienst aufzugeben. Sonst führt ein Ältester seinen Dienst fort, solange er die Voraussetzungen erfüllt. Wenn er umziehen sollte, dann natürlich aus irgendeinem Grund, dann kann er nicht darauf bestehen, ich bin ein Ältester. Dann, wenn er die Voraussetzungen erfüllt, dann müsste er der neuen Gemeinde, zu der er sich hält, Zeit geben, das zu entdecken, festzustellen. Und wenn sie unter der Leitung des Geistes steht, dann wird sie, wenn sie das erkennt, ihn auch anerkennen als einen Ältesten. Denn eine Gemeinde hat so viele Älteste, wie der Heilige Geist selbst hat gebildet, um nicht zu sagen gemacht hat, ist ein bisschen billig. Aber wir dürfen Älteste ermahnen. Wir dürfen, denn sie sind Brüder. Sie sind Brüder unter Brüdern. Und wenn die Schrift uns sagt, dass wir aneinander denken sollten und einander aufrufen sollten oder auch ermahnen sollten, dann sind die Ältesten eingeschlossen. Man darf ruhig auf sie zugehen und in höflicher Weise natürlich auf einiges aufmerksam machen. Besonders wenn er sich vergangen hat oder wenn er eine Lehre bringt, die nicht mit der Heiligen Schrift übereinstimmt. Aber es will gelernt werden, miteinander zu sprechen. Ich hoffe, dass die Brüder an der Bibelbundtagung das Thema ansprechen. Wie sprechen wir miteinander? Es kann sehr praktisch sein. Und noch ein Gedanke. Ein Ältester sollte nicht abgehalten werden oder zurückgehalten werden, wenn es offensichtlich wird, dass der Heilige Geist ihn weiterführt zu einem anderen Dienst. Denken wir an Paulus und Barnabas, Saulus und Barnabas damals, die in Antiochien als Lehrer dienten. Der Heilige Geist machte es deutlich in dieser Gemeinde. Wie, ist ein bisschen schwer zu wissen, aber es wurde ihnen deutlich, dass sie nun weiterziehen sollten zu dem Dienst, zu dem, für den der Heilige Geist sie schon früher gedacht hatte. Und dann schulden die Ältesten, die anderen, die Kollegen und auch die Gemeinde es diesen Brüdern, sie ziehen zu lassen. Übrigens, damit wir auch an dieser Stelle im Klaren sind, die antiochenische Gemeinde hat nie Missionare ausgesandt. Und wir haben kein Beispiel in der Schrift, dass Gemeinden Missionare aussenden. Sie ließen sie gehen, steht geschrieben. Und das ist etwas Ehrwürdiges, etwas Beispielhaftes. Wir sollten sie ziehen lassen, wenn der Heilige Geist sie sendet. Und Lukas drückt sich sehr klar aus. Er sagt, als sie wegzogen, waren sie vom Heiligen Geist ausgesandt oder gesandt. Und deshalb gingen sie. Aber das muss klar sein, dass der Heilige Geist sie führt. Und dann wollen wir das auch anerkennen, genauso wie wir sie anerkannten, als sie bei uns den Dienst einmal anfingen. Nun habe ich nicht mehr die Zeit, aber morgen früh will ich dann darüber sprechen, über den letzten Punkt in dieser Reihe, über den Christ und seine Gemeinde. Wir können die Gemeindeleitung entlasten durch Selbstseelsorge oder Selbstfürsorge. Aber das ist ein sehr großes Thema. Aber das möchte ich wenigstens ansprechen morgen früh. Und auf diese Weise können wir dann auch einen Beitrag leisten. Denn Kinder, die nicht für sich selbst sorgen können, zum Beispiel sie sind klein oder Invaliden, die machen mehr Arbeit für die Eltern. Und wenn es solche Kinder gibt in der Gemeinde, machen sie der Leitung manchmal unnötig viel Arbeit. Lernen wir uns zu kleiden, lernen wir zu essen, lernen wir alleine zu gehen, und es wird leichter sein für die Gemeindeleitung. Dort wurde noch einmal auf... Karl, hattest du was? Das Buch von Zimmermann. Ja, ich denke, das hatte ich in diesen Tagen schon erwähnt, wenn nicht. Ein Buch von Karl Zimmermann, einem Freund von uns, hat über gegenseitige Hilfe geschrieben. Und das wäre zu empfehlen für dieses Thema.